Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag und herzlich willkommen beim Rabe Info vom Mittwoch, dem 6. März. Heute gehen wir diesen Fragen nach. Alles leere Versprechungen oder sind die Probleme einfach zu gross? Nach 100 Tagen im Amt wächst Druck auf mexikanischen Präsidenten. Ist vor der Wahl auch nach der Wahl das Umweltrating unterzieht den Nationalrat einem Öko-Check? Und wie können Frühlingsputz und Frühlingsgefühle in Einklang gebracht werden? Tipps für umweltfreundliches Saubermachen. Am Mikrofon Michael Spahr.
Rabe Info 95,6.
Wir kommen zuerst zu den Nachrichten, heute von und mit Benedikt Bachmann.
Hugo Chavez ist tot. Gestern Abend erreichte diese Nachricht die Weltöffentlichkeit. Der sozialistische Präsident Venezuelas ist im Alter von 58 Jahren seinem Krebsleiden erlegen. Chavez hat viele soziale Projekte angestoßen. Da Venezuela reich an Erdöl ist, hatte der Staat durch den Erdölverkauf viel Geld eingenommen. Dieses Geld setzte Chavez für soziale Projekte ein. Chavez bemühte sich auch um Integration und gute Kontakte zu anderen südamerikanischen Ländern. Venezuela hat 7 Tage Staatstrauer festgelegt. Bis am Freitag ruhen alle öffentlichen Aktivitäten. Beigesetzt wird Chavez nächsten Freitag bei einem Staatsbegräbnis. Die Staatsgeschäfte übernimmt übergangsweise Vizepräsident Nicolás Maduro. Gemäß Verfassung müssen innerhalb von einem Monat Wahlen für die Nachfolge von Hugo Chavez stattfinden. Der Ständerat sagt Jein zum Gripenkauf. Eigentlich will der Ständerat das neue Kampfflugzeug. Die vorberatende Ständeratskommission war klar dafür. Gestern wurde der Kredit von 3,1 Milliarden Franken trotzdem nicht bewilligt. Allerdings fehlte zum Ja des Ständerats nur eine einzige Stimme. Obwohl sich einige Ständerate, wie der Glarner SVP-Ständerat Tisieni, klar gegen die Vorlage ausgesprochen haben, war die bürgerliche Mehrheit dafür. Somit kann der Entscheid als Zufallsergebnis verstanden werden. Bern erhält ein neues Herz- und Gefäßzentrum. Gestern stellte das Inselspital das Projekt vor. Für rund 440 Millionen Franken soll ein Neubau erstellt werden. Dieser entspricht den heutigen räumlichen und technischen Anforderungen. Künftig können alle Leistungen für Herz- und Gefäßkrankheiten an einem Ort angeboten werden. Eine Renovation des bestehenden 40-jährigen Bettenhochhauses lohne sich nicht. Das Inselspital erstellt den Neubau aus eigenem Geld. Subventionen von Stadt und Kanton sind nicht vorgesehen. Spitzenmedizin ist in der Schweiz ein großes Diskussionsthema. Es geht um eine genügend hohe Zahl von Operationen für die Qualitätssicherung, um Profilierung der Spitäler und um die Kosten. Zurzeit werden in der Schweiz in Bern, Lausanne und Zürich Herztransplantationen angeboten. Und noch eine Wirtschaftsmeldung der besonderen Art. Das ist Worris Wissness. Unter diesem Motto hat der Uhrenkonzern Swatch seinen Jahresbericht veröffentlicht. Und zwar auf Schweizerdeutsch. Dies, um die Wichtigkeit des Wissens zu betonen. Es sei eine Art positiver Provokation und sage viel über den Konzern aus, wie es im Bericht heißt. Auf dem politischen Parkett wird zurzeit heftig darum gestritten, wie hoch der Anteil an schwarzer Arbeit und Rohstoffen sein müsse, dass ein Produkt als Schweizer Produkt gilt. Auch wirtschaftlich war die Swatch-Gruppe sehr erfolgreich letztes Jahr. Der Gewinn nahm um über einen Viertel zu. Und noch zum Wetter. Von morgen Donnerstag bis Sonntag ist es veränderlich, oft stark bewölkt. Es gibt einzelne Regengüsse. Die Schneefallgrenze liegt um rund 1700 Metern. Die Temperaturen erreichen bis zu 12 Grad.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Wir kommen zum ersten Hintergrundbeitrag. Seit 100 Tagen ist der neue mexikanische Präsident Enrique Peña Nieto nun im Amt. Im Wahlkampf hatte Peña Nieto noch versprochen, sich gegen die grassierende Straflosigkeit und für die Verbesserung der Menschenrechte einzusetzen. Doch offenbar ist bis jetzt noch wenig passiert. Zu wenig, meint die Menschenrechtsorganisation Amnesty International, obwohl gerade in Mexiko der Bedarf immens wäre. Wilmaral hat die Details.
Menschenrechtsverletzungen wie Folter, Gewaltverbrechen, Vergewaltigungen oder das Verschwindenlassen von Personen sind in Mexiko gang und gäbe. In den vergangenen 8 Jahren sind laut Amnesty International über 60.000 Menschen umgebracht worden. Seit Jahren kämpft das Land mit dem organisierten Verbrechen, der Drogenmafia und anderen kriminellen Organisationen. Ein riesiges Problem ist auch die Straflosigkeit. Deshalb haben lokale und internationale Menschenrechtsorganisationen versucht, den neuen Präsidenten Enrique Peña Nieto schon vor seiner Wahl zum Präsidenten in die Pflicht zu nehmen, sagt Christine Heller, Länderkoordinatorin von Lateinamerika bei Amnesty International.
Unter der Vorgängerregierung von Calderón haben die Menschenrechtsverletzungen in den Wirren des sogenannten Drogenkriegs extrem zugenommen. Und Peña Nieto hat gesagt, er werde die Situation verbessern. Es sind aber nicht wirklich konkrete Vorschläge gewesen. Aber er hat eingesehen, dass die Justiz nicht funktioniert, dass Sicherheitsbeamte, aber auch Polizei in Menschenrechtsverletzungen involviert sind. Und da möchten wir jetzt wirklich Resultate sehen.
Erste Resultate könnte beispielsweise das Opfergesetz bringen. Der mexikanische Kongress hatte dieses Gesetz bereits vor einem Jahr verabschiedet. Die Vorgängerregierung unter Calderón hat es aber nie in Kraft gesetzt. Laut Christine Heller von Amnesty hat die Regierung Peña Nieto das nun nachgeholt. Ein wichtiger erster Schritt.
Jetzt fehlt es aber noch an der Umsetzung, weil jetzt muss er wirklich Maßnahmen im Justizwesen, in der Administration, aber auch soziale und ökonomische Maßnahmen für die Opfer von Menschenrechtsverletzungen in Kraft setzen. Das heißt, er muss genügend personelle und finanzielle Ressourcen zur Verfügung stellen, damit dieses Gesetz überhaupt umgesetzt werden kann.
Es ist ein offenes Geheimnis, dass die mexikanischen Sicherheitskräfte oft selber in die organisierte Kriminalität, in Folterungen und Vergewaltigungen involviert sind. Willkürliche Verhaftungen ohne Anklage und Verdachtsmomente gibt es in Mexiko zuhauf. Exemplarisches Beispiel sei der Fall Miriam López.
Das ist eine 30-jährige Frau, die war einfach zur falschen Zeit am falschen Ort, ist dann vom Militär verhaftet worden, die wurde mehrmals vergewaltigt, die wurde gefoltert mit Elektroschock und es wurde ihr vorgeworfen, sie hätte Drogen auf sich gehabt. Das haben einfach die Militärs ihr vorgeworfen und dann musste sie für 3 Monate ohne einen Anwalt und ohne irgendeinen Prozess zu haben, ohne dass Untersuchungen gelaufen wären, musste sie in diesem Arraigo, eben diese Haft bleiben.
Die Regierung von Peña Nieto hat zwar angekündigt, den sogenannten Arraigo zu verbieten, konkret aber sei dort noch nichts passiert. Peña Nieto hatte auch gesagt, er werde die Empfehlungen der UNO-Folterkommission vom letzten Jahr umsetzen. Auch dort ist laut Amnesty bis anhin wenig passiert. Dabei stellt sich nun die Frage, wie viel kann denn der Präsident Peña Nieto überhaupt bewirken, wenn er denn tatsächlich gute Absichten hat, in diesem ganzen Sumpf der organisierten Kriminalität?
Ja, das ist natürlich keine leichte Aufgabe. Aber das Wichtigste ist schon, dass man jetzt erste Resultate sieht. Also dass zum Beispiel die Untersuchungen von Fällen, dass es da erste Fälle gibt, dass jemand verurteilt wird von der Polizei oder von den Sicherheitskräften, weil er eben eine Menschenverletzung gemacht hat, dass die Polizei und Sicherheitspersonal besser ausgebildet wird etc. Da müsste es einfach erste kleine Schritte geben, wo man sieht, ah ja, da ist etwas verändert worden und nicht nur mündlich oder auf Papier ein neues Gesetz in Kraft getreten.
sagt Christine Heller, Länderkoordinatorin von Lateinamerika bei Amnesty International. Weitere Informationen zur Menschenrechtslage in Mexiko gibt es auf der Internetseite www.amnesty.ch unter der Länderrubrik Mexiko. Den direkten Link wie auch alle anderen Links zu den Beiträgen finden Sie auf unserer Homepage rabe.ch unter der Rubrik Rabe Info.
95,6. Rabe Info.
Wie viel Grün wurde vor den Wahlen versprochen und später dann auch gehalten? Die Schweizer Umweltallianz hat unseren Nationalrat einem Öko-Check unterzogen. Die Allianz aus 6 Schweizer Natur- und Umweltschutzorganisationen hat untersucht, ob und wie sich das ökologische Bewusstsein unserer Nationalräte und Nationalrätinnen seit der letzten Legislatur verändert hat. Wilma Rall weiß mehr.
Die Umweltallianz hat insgesamt 31 Abstimmungen im Nationalrat unter die Lupe genommen, seit der Gesamterneuerungswahl vom Parlament 2011. Ihr jüngstes Umweltrating zeigt, ob wer im Wahlkampf grün daherkam, dann auch wirklich grün abgestimmt hat. Philipp Gehry, Medienverantwortlicher vom WWF Schweiz, zieht grundsätzlich ein positives Fazit.
Grundsätzlich kann man sagen, man bekommt schon das, was man wählt. Das heißt, wenn man rechts wählt, bekommt man viel Probleme für die Umwelt. Wenn man links wählt, bekommt man umweltfreundliches Abstimmungsverhalten. Und in der Mitte ist halt dann ein bisschen am ehesten noch das Überraschungspaket.
Beim Überraschungspaket aus Nationalrätinnen der CVP, der BDP, aber auch der FDP sei es schwierig gewesen, allgemeingültige Aussagen über die Partei zu machen. Denn innerhalb dieser Parteien gäbe es sehr große Unterschiede, was das Abstimmungsverhalten bei umweltrelevanten Themen anbelangt.
Die CVP zeigt es wahrscheinlich am schönsten. Der Parteichef Christoph Dabele, der hat etwa in einem Viertel der Abstimmungen der umweltrelevanten, hat er auch so gestimmt, wie es eigentlich gut wäre für die Umwelt. Seine Parteikollegin Lucrezia Meyer-Schatz hat in 82%, also mehr als 3/4 der Fälle, hat sie im Sinne der Umwelt gestimmt. Und eben, sie sind in der gleichen Partei.
Das sei ein wichtiger Grund, warum die Umweltallianz immer vor den nationalen Wahlen ein Umweltrating erstellte. Damit Personen, die CVP-Vertreter wählen wollen, auch wissen, wie sich diese bei umweltrelevanten Themen positionieren. Neu will die Allianz nun mit einer jährlichen Analyse zeigen, wie sich die Parteien und Politikerinnen in Umweltfragen entwickeln. Der BDP, aber auch der CVP, stellt sie diesbezüglich ein nur mäßig gutes Zeugnis aus.
Die BDP hat sich für unseren Geschmack etwas gar offen gezeigt. Für Straßenbau, bei der CVP war so im Naturschutzbereich und auch in der Landwirtschaft eben eine wichtige Diskussion im letzten Jahr, war so eine konservative Strömung zu spüren. Das hat diese beiden Parteien im Umweltrating ein bisschen heruntergezogen. Andererseits, wenn man sie mit den anderen bürgerlichen Parteien vergleicht, stehen sie immer noch viel, viel besser da als zum Beispiel die FDP oder sowieso die SVP, weil sie eben zum Beispiel im Bereich Energie nach wie vor den Atomausstieg mittragen. Die BDP hat mitgeholfen, dass wirklich in Raumplanung und Agrarpolitik gute Lösungen möglich waren. Das CO2-Gesetz konnte eigentlich mit ihrer Hilfe unter Dach und Fach gebracht werden. Darum schneiden sie eben deutlich besser ab als SVP und FDP immer noch.
Weniger erstaunlich schneiden die Nationalräte der FDP und vor allem der SVP am schlechtesten ab. Vergleicht man zum Beispiel die 6 ausgewerteten Abstimmungen zu Energiefragen, haben die EVP-Vertreterinnen in 100% der Fälle zugestimmt, die SVP-Vertreter nur in 3,9% der Fälle.
Gut, traditionell haben Umweltanliegen einen sehr schweren Stand bei diesen beiden Parteien. Es gibt einzelne Ausreißer, also zum Beispiel in der FDP Kurt Fluri, der in der Mehrheit der Fälle dann doch im Sinne der Umwelt gestimmt hat, aber das sind sehr große Ausnahmen. Das ist so das klassische Bild, das dort noch gepflegt wird, dass Wirtschaft und Umwelt, dass das Gegensätze seien, ein Bild, das wir für sehr, sehr kurzsichtig und falsch halten und gefährlich auch.
Das sagt Philipp Gehry, Medienverantwortlicher vom WWF Schweiz. Das ganze Umweltrating 2013 gibt es im Internet. Das finden Sie unter der Adresse www.umweltrating.ch.
Rabe Info 95,6.
Der Frühling kommt, die ersten Pflanzen sprießen, die Vögel zwitschern, Zeit sich zu verlieben und Zeit für den Frühlingsputz. Benedikt Bachmann ist der Frage nachgegangen, wie kann das große Saubermachen auch mit der Umwelt in Einklang gebracht werden. Dabei hat er herausgefunden, dass sich der Frühlingsputz auch gut mit den Frühlingsgefühlen kombinieren lässt.
Geht es um die Umweltbelastung beim Putzen? So ist der wichtigste Faktor die Menge. Denn jedes Putzmittel belastet die Umwelt, auch wenn die Umweltbelastung bei verschiedenen Putzmitteln sehr unterschiedlich ist. Doch wie putzt man denn ökologisch? Was grundsätzlich gilt, erklärt Marianne Gehring, Projektleiterin bei PUSH, der Organisation für praktischen Umweltschutz.
Die meisten Dinge, vor allem glatte Oberflächen, lassen sich leicht mit Mikrofasertüchern und Wasser reinigen. Zum Beispiel Armaturen, Fenster, Spiegel oder auch die Böden, da müssen Sie gar keine Putzmittel beigeben. Besonders Spaß kann das auch machen, wenn man sich noch einen Spray mit Wasser anschafft und dann kann man die Oberflächen mit diesem Spray befeuchten und mit einem trockenen Mikrofasertuch wischen. Das wird dann glänzend und sauber und sogar hygienisch. Also da kann man Tests machen, danach testen und es gibt keine Bakterien mehr auf diesen Oberflächen.
Wenn ein Lappen alleine nicht genügt, kommt es darauf an, ob der Schmutz fettig oder kalkig ist. Denn Fett wird mit basischen, seifigen Mitteln entfernt und Kalk mit sauren Mitteln, beispielsweise Essigsäure oder Zitronensäure. Fett entfernt man am besten folgendermaßen. Dazu Marianne Gehring.
Fettflecken, die noch nicht lange wo drauf sind, die lassen sich auch leicht mit Mikrofasertüchern reinigen und sonst kann man einen milden Allzweckreiniger verwenden.
Kalkhaltigen Schmutz kann man mit sauren Mitteln einfach entfernen.
Ich empfehle einen sauren Entkalker, zum Beispiel mit Zitronensäure oder mit Essigsäure. Die gibt es auch mit einem Ökolabel drauf.
Auch die gute alte Schmierseife hat noch nicht ausgedient. Sie kann man beispielsweise folgendermaßen verwenden. Marianne Gehring.
Schmierseifen sind für Böden, die porös sind, also so Steinböden, sind die geeignet. Sie sollten aber nicht mit einer Schmierseife einen Laminat oder einen Linolboden reinigen, weil sie da so Schlieren draufkriegen.
Das tönt ja schön und gut. Doch wird es denn mit den Ökoprodukten auch tatsächlich sauber? Mit ein wenig Geduld auf jeden Fall, meint Marianne Gehring von PUSH.
Es gibt ja verschiedene Faktoren, die den Schmutz beseitigen. Das eine ist die Chemie, also wie aggressiv ist das Produkt. Das andere ist die Mechanik, also wie fest reibe ich. Und das dritte ist die Zeit, wie lange lasse ich es wirken. Und dann spielt auch die Temperatur noch eine Rolle. Und wenn ich natürlich ein weniger aggressives Produkt nehme, dann muss ich ihm unter Umständen mehr Zeit geben.
Und für all diejenigen, die sehr ungern putzen, gibt's hier den ultimativen Tipp.
Ich finde, es macht zu zweit viel mehr Spaß als alleine. Also von dem her finde ich immer, wenn man kann, dann soll man sich doch einen Partner zum Reinigen beiziehen, das zu zweit machen.
Das sagt Marianne Gehring von PUSH, der Stiftung Praktischer Umweltschutz Schweiz. Weitere Informationen und Putztipps gibt's im Internet unter www.giftzwerg.ch.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Rabe-Info vom Mittwoch, dem 6. März. Das nächste aktuelle Info hören Sie morgen, wie immer um 11. Dann sprechen wir unter anderem mit einem der Regisseure der Filme, die dieses Jahr am Rabe-Fest laufen. Beigetragen zu dieser Sendung haben Wilmar Rall und Benedikt Bachmann. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spahr. Ich wünsche euch eine schöne zweite Wochenhälfte. Auf Wiederhören.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.